Willkommen bei Frickradio. Bei uns geht es heute um Literatur. Genauer gesagt um ein Buch zum Thema Behinderung mit dem Titel Entfesselt im Rollstuhl. Bei uns im Radiocafé in der Argentinierstraße hat Leo Fischer Platz genommen und bevor er uns die Geschichte des Buches erzählen wird, darf ich ihn bitten, sich ganz kurz selbst vorzustellen.
Ja, hallo, mein Name ist Leo Fischer. Ich sage einmal herzlichen Dank an das Team vom Radio Freak für die Einladung heute. Ich bin 23 Jahre und ich habe mit einer Freundin von mir zusammen ein Buch geschrieben, das nennt sich Entfesselt im Rollstuhl. Mache das Ganze nebenher noch ein bisschen, dass ich eben immer wieder mit dem Buch unterwegs bin, immer wieder Sachen angehe, dass ich auf Messen gehe oder andere Sachen mache. Hauptberuflich arbeite ich in der EDV und bin Systembetreuer. So sind die Tage relativ gut ausgefüllt.
Es klingt ganz danach, aber bevor wir auf das Buch an sich zu sprechen kommen, würde ich gerne das Rad der Zeit ein wenig zurückdrehen und mit Ihnen gemeinsam eine Reise machen in die Steiermark der 1990er Jahre. Wie kam es denn überhaupt zu dieser Freundschaft zwischen Ihnen und Hanna, die dann später zu dem Buch geführt hat?
Ja, das ist eine relativ lustige und interessante Geschichte, wie ich finde. Und zwar war das so, dass sich unsere Eltern eigentlich in unserem Kleinkindalter, also wo wir beide gerade einmal ein paar Jahre alt waren, im Spital mehr oder weniger zufällig getroffen haben und sich eigentlich nicht wirklich anschauen haben können, was irgendwie die Vorgeschichte hat. Meine Mutter war damals relativ aktiv im Behindertensport und hat viel über die Spina Bifida Gruppe gemacht. Also das ist, Spina Bifida ist die Grunderkrankung von mir und der Hanna, im Volksmund auch genannt offener Rücken. Und die Martina war Ärztin und hat dem immer irgendwie so gedacht, ja, meine Mutter ist so die obergescheite Frau, Vereinsfrau, die halt allen irgendwie was belehren will. Und meine Mutter hat sich das Umgekehrte von der Martina als Ärztin gedacht. Ja, und so ist dann irgendwie die Zeit ein bisschen verflogen und irgendwann waren wir dann so, ich denke, das müsste 1999 oder Anfang 2000 gewesen sein, dass wir in Graz beim Mobi-Kurs dabei waren. Der Mobi-Kurs ist ein Mobilitätskurs für Kinder und Jugendliche, Rollstuhlfahrer, der immer in der dritten Juliwoche stattfindet, wird mittlerweile von uns organisiert. Ja, wir haben uns eben da irgendwie kennengelernt und irgendwie ist daraus eine recht gute, sag einmal, Freundschaft entstanden, die sich halt so in der Volksschulzeit oder dann die Hauptschulzeit relativ gut entwickelt hat, sage ich einmal so. Wir waren relativ viel zusammen, sind relativ viel Projekte dann damals gemeinsam angegangen, haben im Rollstuhltanz gemacht, wo wir dann so an die 5 Auftritte pro Jahr gehabt haben, eben an der Hanna ihrer Schule, an meiner Schule, an Weihnachtsfeiern von der AUVA, vom Reha-Zentrum Dolbad. Und so, ja, da haben wir dann eben eine Zeit lang getanzt. Und dann irgendwann drauf ist dann eben so die Idee gekommen von der Monika Hirschmuggel. Das ist eben eine Freundin von meiner Mama. Und die hat dann eben gemeint, ob wir nicht eine Arbeitsgemeinschaft bilden und darüber einen Folder machen über unsere Grunderkrankung, eben Spina Bifida, wie man damit umgeht, was bedeutet Spina Bifida, was sind die Auswirkungen davon und so weiter und so fort. Ja, und dann ist eben irgendwo Vereinssitzung um Vereinssitzung, Besprechungen hin, Besprechungen her. Die kann man jetzt nicht mehr daran erinnern. Irgendwann hat einmal irgendwer Spaß gemacht, weil wir haben schon so viele Informationen, warum schreiben wir nicht ein Buch draus. Ja, und irgendwer hat dann gemeint, ich weiß nicht, ob es Iva oder ob es die Hanna war oder Werner, vollkommen wurscht, gute Idee, das machen wir so. Ja, und dann haben wir halt einmal überlegen angefangen, wie können wir das angehen. Wie machen wir es? Haben uns halt dann immer weiter regelmäßig getroffen, haben dann gemeint, ja okay, so könnte es gehen. Wir schreiben einfach kleinere Kurzgeschichten, die verschiedene Lebensbereiche umfassen und verpacken das Ganze in eine Rahmengeschichte. Die Rahmengeschichte handelt davon, dass unsere Hunde, Ronja und Nils,
Assistenzhunde muss man dazu anmerken.
Danke, ja. Eben Sprachen von der Monika bekommen haben und eben die Gabe zu sprechen erlernt haben und eben gemeinsam im Urlaub fahren, diverse Sachen erleben Und ja, immer wieder zwischendrin passieren halt Sachen, wo wir dann selbst unsere Erfahrungen einbringen und unsere Texte dann berichten. Und die Hunde greifen dann unsere Texte auf und thematisieren das. Teilweise haben wir relativ viele Fachbegriffe erwähnt, die werden dann halt auch erklärt. Also das Buch ist so geschrieben, dass es relativ breit gefächert von der Sprache sehr leicht verständlich ist. Auch für Kinder haben wir versucht, das nicht zu schwer zu halten, haben auch relativ gute Rückmeldungen von kleineren oder jüngeren Leuten und auch Kindern, aber auch eben für Leute geschrieben, die was jetzt mehr mit der Thematik zu tun haben, ob sie jetzt selbst betroffen sind oder Mütter, Väter, Familienmitglieder.
Jetzt haben wir öfter mal Autoren zu Gast und wenn das fertige Buch am Tisch liegt, schaut die ganze Geschichte immer sehr einfach und sehr leicht aus. Aber wie darf man sich den Entstehungsprozess eines solchen Buches vorstellen?
Wir haben das Buch über 2 Jahre geschrieben. Wir haben zu fünft an dem Buch geschrieben. Eben ich, die Hanna und unsere Eltern, weil es uns einfach sehr wichtig war, auch die Sichtweise aus Elternsicht zu berichten. Wie geht es den Eltern oder unseren Müttern konkret mit der Diagnose Spina Bifida? Mein Kind ist jetzt nicht so wie jetzt da die meisten Kinder, sage ich jetzt einmal. Ja, aber auch unsere Sachen, wie erleben wir Situationen? Und dadurch, dass wir beide damals relativ viel von der Schule her zu tun gehabt haben, haben wir vorrangig die Ferienzeiten zum Schreiben genutzt. Also Semester, Winterferien, vor allem die Sommerferien waren da sehr wichtig. Und dadurch hat sich das eben so ergeben, ja, dass wir eben unsere Zeit dann gebraucht haben. Was aber auch sehr gut war, weil wir haben dadurch, finde ich, relativ spontan die Texte dann schreiben können, in den Situationen, wo es uns gerade dann auch war und wo wir dann auch gewisse Situationen so erlebt haben. Ich kann mich beispielsweise recht gut an einen Text erinnern, den ich über die Hauptschule geschrieben habe, wo ich heimgekommen bin, relativ schlechte Erfahrungen gemacht habe mit Mitschülern, teilweise dann auch von den Noten her nicht gerade so gut war und relativ angefressen war, wenn man das jetzt so sagen darf. Ja, da ist dann halt auch, glaube ich, ein recht authentischer Text drüber entstanden über die Schulzeit. Und das hat sich dann halt von Situation zu Situation, in meinem Fall jetzt und ich glaube im Fall von der Hanna, immer wieder so ergeben, dass man halt dann die Texte geschrieben hat, wenn sie jetzt halt gerade passt hat und wenn man halt gerade was drüber zu sagen hat, gewusst. Und ich glaube, dass es dadurch sehr lebendig geworden ist.
Also wenn man so will, ein Entstehungsprozess auch aus der Emotion heraus.
Genau, ja. Genau, ja.
Ich muss allerdings noch einen Schritt zurückgehen zu den Eltern. Franz Josef Hoenig, ein Parlamentarier, Kinderbuchautor und Kabarettist, hat in seinem letzten Buch Mut zum Glück ein ganzes Kapitel seinen Eltern gewidmet, weil er gesagt hat, diese erste Zeit, diese Akzeptanz war für ihn so prägend und so wichtig. Ist die Rolle der Eltern und die Bedeutung für später etwas, das Sie auch so sehen oder ist es doch bei Ihnen anders verlaufen? Muss man doch sein Leben selbst in die Hand nehmen und kann sich nicht auf andere verlassen? Wie sehen Sie das?
Also man muss sich in gewissen Situationen sicher selbst auf die Füße stellen, selbst wehren, dass man zu seinem Teil kommt. Sonst wird man irgendwo gleich einmal abgestempelt und irgendwo reingeschoben, wo man dann vielleicht nicht so rein will. Die Eltern sind auf jeden Fall auch eine sehr, sehr wichtige und stützende Rolle, weil einfach, wenn man eine Behinderung hat, die einen gewissen Grad überschreitet, also so wie es jetzt bei mir ist, dass ich ab Nabelbereich überhaupt nichts mehr spüre und auch kein Gefühl mehr in den Beinen habe, braucht man einfach Hilfe im Alltag. Mehr als jetzt irgendwer, der jetzt, sage ich mal, unter Anführungsstrichen gesund ist. Da sind die Eltern auf jeden Fall eben durch den täglichen Einfluss, den sie haben, sehr, sehr viel oder haben eine sehr große Bedeutung. Ja, eigentlich bis zu meinem 18., 19. Lebensjahr herum war einfach die Bindung zu meiner Mutter jetzt relativ stark und sie hat auch mir bis dorthin immer noch relativ viel unterstützt. Das Ganze hat sich dann irgendwie erst aufgehört, bis ich dann irgendwann einmal ins Rehabilitationszentrum nach Dobbelbad auf eine Reha gegangen bin. Das muss für sie, glaube ich, ein rechter Schock gewesen sein, wie ich dann wieder zurückgekommen bin, weil ich dann nach den 4 Wochen von einem auf den anderen Tag doch relativ selbstständig war und so gut wie keine Hilfe mehr benötigt habe. Und vorher hat sie mir eben doch alle 2 bis 3 Tage bei zumindest dann geholfen, wenn ich groß aufs Klo gehen habe müssen oder eben auch teilweise beim Anziehen.
Das heißt, die Rehabilitation auch ein Stück weit als der erste Schritt in Richtung selbstbestimmtes Leben.
Eigentlich ja, also ich war schon früher sehr selbstbestimmt, habe schon sehr genau gewusst, was ich will, was ich nicht will und habe auch gewusst, wie ich zu den Dingen komme, die ich haben will. Aber es hat halt immer noch irgendwie so der Schritt zur Eigenständigkeit ein bisschen, ja, da war einfach auch nicht so das Bedürfnis da wahrscheinlich von mir selbst. Jetzt will ich das selbst machen können. Aber was bei mir auch relativ viel mitgeschwungen hat und mitgespielt hat, ich war doch bis zu meinem 5. Lebensjahr ja recht häufig im Spital, jährlich, mehrere Wochen. Und ich habe einfach Erfahrungen mit Ärzten gemacht, die teilweise gar nicht böse gemeint sind und ich will es denen auch nicht übel nehmen. Man hat einfach gemerkt, irgendwie, man ist so ein bisschen Versuchskaninchen und es wird halt teilweise einfach Sachen gemacht, die jetzt laut Lehrbuch so sein müssen, wo einfach dann jetzt, ja, damals zumindest noch, heute ist es sicher anders, aber damals hat es halt einfach noch so irgendwie das Lehrbuchschema geben, das steht jetzt so im Lehrbuch, es muss jetzt so sein. Und das ist halt nicht immer so.
Was meinen Sie da konkret?
Konkret meine ich zum Beispiel, dass ich ja Läsionshöhe von L5 habe, wodurch die Ärzte immer gemeint haben, ich muss gehen, ich muss gehen, ich muss meine Füße bewegen können. Daraufhin hat meine Therapeutin und meine Mutter in voller Übereifer eben irgendwie versucht, mich zum Gehen zu bringen, was dann irgendwie recht gut hinkart hat, muss ich mir selbst eingestehen. Solange ich eben eine recht junge und gute Therapeutin gehabt habe, irgendwann ist die dann in Karenz gegangen und die Therapeuten, die dann irgendwie so nachgekommen sind, haben mir das halt oder haben mich halt nie dazu wirklich anspornen können, jetzt da wirklich da jetzt da Eigeninitiative zu entwickeln und weiterzukommen. Was ja auch nicht gegangen wäre, weil ich meine Füße nicht bewegen kann. Allerdings als kleines Kind, so im bis zum 2., 3. Lebensjahr, kannst du halt vieles nicht so artikulieren oder sagen, damit es auch die anderen irgendwie verstehen sollen. Ich war ja generell immer relativ schüchterner, bin teilweise heute noch schüchterner Mensch, der halt immer wieder irgendwie versucht, in eine Situation hineinzugehen, dann einmal schauen, was sagen den anderen und dann irgendwie da versucht, irgendwie mitzuziehen und relativ selten eigene Sachen irgendwie vorschlägt oder sich irgendwie von Anhieb wo einbringt und sagt, passt, das können wir jetzt so machen. Zumindest wenn es jetzt um irgendwelche Gruppenarbeiten oder Treffen in Gruppen geht. Also mir ist es immer irgendwie lieber gewesen, so maximal 1, 2 Personen. Klein, fein und vieles habe ich dann überhaupt alleine auch gemacht. Ja.
Aber apropos Gruppenarbeit, wenn wir jetzt aufs Buch zurückkommen, das war ja im Prinzip auch eine Gruppenarbeit.
Es
Wie ist Ihnen da ergangen?
war Gruppenarbeit, das stimmt, ja. Wobei wir unsere Texte eigentlich jeder für sich geschrieben haben am Anfang. Es war dann nur irgendwie so eben die Vereinssitzungen und dann halt so den Überblick schaffen, wie steht unser Projekt. Das war schon irgendwie so Gruppenarbeit. Und ich habe ja die Leute kennen und da ist es mir dann auch irgendwie leichter gefallen, okay, jetzt da, ich weiß, wie ich die Leute einschätzen kann, wie sie es mit mir meinen. Und ja, also insofern ist mir da recht gut gegangen, muss ich sagen.
Ja gut, jetzt haben wir so viel vom Buch gesprochen, jetzt werden wir dann ein bisschen was daraus hören, aber vorher machen wir noch eine kurze Musikpause und Sie haben sich Cherozawinol gewünscht. Warum denn
Genau.
das?
Ich spiele selbst Klavier im, sage ich mal, eher mehr Jazz- und Blues-Stil. Oh, das schon seit dem 4. Lebensjahr. Habe am Anfang eher mehr nur so herumgeklimpert drauf. Nicht wirklich einen Lehrer gehabt, der mich jetzt so fördern hat können, dass ich sage, okay, mach mal was draus. Und irgendwann bin ich dann eben durch Zufall durch meinen damaligen Musiklehrer an der Hauptschule zu meinem jetzigen Lehrer gekommen. Da bin ich dann irgendwie hängen geblieben. Und der hat mich dann eben zu der Musikrichtung gebracht und Cherozawinol oder Mercy, Mercy, Mercy von Cherozawinol ist irgendwie für mich ein Lied, wenn ich mal schlecht drauf bin, gehe ans Klavier, spiele einmal ein bisschen. Und ja, irgendwie geht es ihm dann leichter.
Dann hören wir ein Stück weit hinein. Joe Zawinul. Technik bitte. Willkommen zurück zu einer Freakradio-Aufzeichnung mit dem Titel Entfesselt im Rollstuhl. Und wir werden jetzt ein Stück weit in das Buch hineinhören. Bei uns zu Gast im Studio ist Leo Fischer. Herr Fischer, welche Passage haben Sie denn ausgewählt, die Sie uns jetzt vortragen werden?
Also ich hätte jetzt einen Text von mir ausgewählt, der relativ am Anfang des Buches vorkommt, wo es einfach darum geht, wie mir Menschen begegnen, aber auch wie ich vermute, dass mich andere Leute sehen. Der Text hat den Namen Menschen, wie sie Leo begegnen. Menschen begegnen mir oft auf sehr unterschiedliche Weise. Manche treffen auf mich und bemuttern mich, ohne Grund. Und andere behandeln mich wieder ganz normal, was mir eigentlich eh lieber ist. Meistens laufen solche Begegnungen so ab, dass meine Mutter oder andere Leute, welche mit mir unterwegs sind, als Übermittlungsglied an einen Außerirdischen, nämlich mich, angesprochen werden. Dann fallen von meiner aktuellen Begleitperson Sätze wie »Na, fragen Sie ihn doch selbst, er hat ja einen Mund zum Sprechen.« Diese Szenen wiederholen sich ab und zu auch zu Hause mit Verwandten, die mich eigentlich sehr gut kennen sollten. Nicht selten entsteht deswegen, aber auch aus anderen Gründen, bei mir der Eindruck, nicht richtig ernst genommen oder verstanden zu werden. Was mir besonders jetzt auffällt, da ich nun im Alter bin, in dem ich gerade einen Beruf erlerne und doch schon einiges bewegen könnte. Meine Erfahrungen haben mich gelehrt, dass man sich als Behinderter ständig stärker beweisen muss und es in der Gesellschaft sehr schwer hat, sich richtig zu integrieren. Was natürlich im Sinne von Barrierefreiheit und Umgang von der Politik gelenkt wird. Man denke nur an das Behindertengesetz, die Erziehung der Volksschulkinder im Hinblick auf Integration von Behinderten und vor allem die Barrierefreiheit der öffentlichen Verkehrsmittel, welche in Graz und Umgebung ja leider nicht sehr rollstuhlfreundlich ausgelegt ist, etc. Stand 2011. Oft komme ich auch in eine Situation, wo mir geholfen wird, obwohl es vielleicht gar nicht notwendig ist. So zum Beispiel, wenn Leute mir und meiner aktuellen Begleiterin helfen wollen, ein Hindernis wie etwa eine Stufe zu überwinden. Meistens greifen sie dann irgendwo hastig an und richten damit mehr Schaden an, als sie helfen. Deswegen sollte auch hier der Leitsatz gelten, beobachten, nachdenken, ob die Person Hilfe benötigt, dann fragen und erst zuletzt handeln. Aber ich denke, bis Behinderte als normale Menschen angesehen werden, müssen noch viele Jahre vergehen. Allein schon deswegen, weil Personen, leider auch innerhalb der eigenen Familie, sobald sie jemanden sehen, der anders ist, an Behinderung und es muss geholfen werden, denken. Dabei ist es doch viel wichtiger, das Denken und Handeln einer Person in den Vordergrund zu stellen und im Vorhinein einmal nachzudenken, warum diese anders handelt als normale Menschen. Vielleicht sieht diese Person aus ihrem Blickpunkt einfach einen für sich besseren Weg, eine Situation zu meistern. Wobei normale Menschen dann gleich wieder glauben, dass diejenige Person nicht wirklich weiß, was sie macht und welche Folgen ihr Handeln haben kann oder wird. Ich kann nur sagen, in den meisten Fällen weiß ich sehr wohl, was ich will und welche Folgen mein Handeln haben kann und wahrscheinlich auch haben wird. Aber viele Menschen denken immer gleich daran, zu helfen und merken nicht, dass sie dadurch gegebenenfalls mehr Schaden anrichten können oder vielleicht mehr tun, als notwendig ist.
Leo Fischer, Sie haben uns noch eine Lesestelle vorbereitet, bevor wir dann auf die Folgeprojekte, die vom Buch quasi ausgegangen sind, zu sprechen kommen. Bitte dann, Bühne frei für die Tätigkeiten des Assistenzhundes.
Danke. Meine neue Begleiterin Ronja. Seit ungefähr einem halben Jahr habe ich eine neue, treue Begleiterin an meiner Seite. Ihr Name ist Ronja und sie ist ein Labradudel. Das ist eine neue Rasse, eine Mischung aus einem Labrador-Retriever und einem Königspudel. So wie ihr Vorgänger Paris, der leider im Jahr 2010 an Leukämie erkrankt und gestorben ist, hilft sie mir bei Dingen, die für die meisten Menschen selbstverständlich sind, die aber viel Zeit beanspruchen würden, wenn ich sie selbst erledigen müsste, wie das Licht ein- oder auszuschalten, die Türe zu öffnen und Kastentüren bzw. Schubladen zu schließen. Weiters ist sie für mich eine große Hilfe, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen, beziehungsweise in der Öffentlichkeit nicht immer gleich als der dumme Behinderte dastehen zu müssen. Deshalb darf sie mich auch in hundefreie Zonen, wie zum Beispiel Lebensmittelgeschäfte, Spitäler, die Schule bzw. den Arbeitsplatz und so weiter begleiten. Da ich dort gegebenenfalls ebenso eine Hilfestellung im Alltag benötige wie zu Hause. Dort schaltet sie mir meist das Licht am Abend aus und in der Früh wieder ein, bringt mir die Schuhe, hebt mir heruntergefallene Dinge auf, wenn ich sie selbst nicht mehr erreiche oder sie einfach nur für Kuschelstunden da ist. Leider aufgrund des derzeitigen Stresses viel zu selten.
Zunächst einmal drängt sich die Frage auf, wie kommt man überhaupt zu so einem Assistenzhund? Weil den kann man ja nicht einfach so in der Tierhandlung erwerben.
Ja, also es gibt in Österreich mittlerweile zwei Institutionen, die eine internationale Akkreditierung haben. Das heißt, da haben die Hunde wirklich einen internationalen Standard, wo immer auch drauf geschaut wird, was kann der Hund, wie wird mit dem Hund umgegangen, ist der Hund gesund? Da gibt es eben einerseits die Ausbildungsstätte in Linz, leider fällt mir jetzt gerade der Name nicht ein, und eben den Verein Patenhunde aus Salzburg, wo eben meine Ronja her ist oder wo ich meine Ronja bekommen habe. In Salzburg läuft es eben so ab, dass relativ früh begonnen wird, die Hunde auszubilden. Also die züchten die Hunde dort wirklich selbst, fangen mit der 8. Lebenswoche vom Hund an, die Hunde wirklich auszubilden. Und die Ausbildung dauert dann 1,5 bis 2 Jahre. Und dann wird eben quasi zum Hund der richtige, unter Anführungszeichen, richtige Besitzer gesucht. Also man muss zuerst wirklich relativ viel über sich selbst, über seine Person ausfüllen. Und so haben die dann einen relativ guten Einblick, okay, wie bin ich jetzt, welcher Hund passt zu mir? Und die muss sagen, ich habe jetzt schon den zweiten Hund von Salzburg, das passt immer perfekt zusammen. Also wir haben wirklich teilweise die gleichen Eigenschaften oder ähnliche Eigenschaften. Ich bin heikel, mein Hund ist heikel, was Fressen oder Essen anbelangt. Ich kann mit stressigen Situationen so gut wie gar nichts anfangen, mein Hund ebenso. Also da gibt es diverse Parallelen. Und ja, so passt es einfach gut zusammen. Ich nehme die Ronja auch mit zur Arbeit und wir kommen wirklich in Situationen hinein, wo man teilweise nicht einmal das eigene Wort versteht, was fast umgeht wie auf einer Baustelle, wo Flugzeuge starten und landen daneben und ihr ist es komplett wurscht. Sie legt sich nebenhin, bleibt dort liegen und rührt kein Ohrwaschel. Und das sind immer so Situationen, wo ich dann selber denke, wow, okay, das ist wirklich gut von ihr, das hätte ich mir jetzt so nicht erwartet.
Den Hunden kommt aber im Buch eine sehr spezielle Rolle auch zu, in einer Art Zwiegespräch. Wie darf man sich das vorstellen?
Genau, also unsere Hunde haben von der Monika zwei Stimmen verliehen bekommen und dadurch auch die Gabe zu sprechen bekommen. Und die Hunde haben in Form von diesem Zwiegespräch die Rolle, dass sie eben unsere Texte erläutern. Das heißt, die Hunde haben dann noch eine zusätzliche Aufgabe, dass sie einfach unsere Texte dann erklären, aufgreifen, Inhalte davon aufgreifen, ja auch Sachverhalte besser erklären.
Das heißt ergänzend im Prinzip.
Ergänzend, genau, ja.
Jetzt werden wir langsam zum Schluss kommen. Mhm. Welche Folgeprojekte gibt es denn ausgehend von dem Buch, das Sie schon 2011 veröffentlicht haben?
Also seit 2011 hat sie mehr oder weniger schon ein bisschen was getan. Wir haben eben angefangen, dann einen Blog einzurichten. Wir haben eine Facebook-Seite eingerichtet, wo wir immer wieder regelmäßig über diverse Inhalte, die irgendwie im Zusammenhang mit Rollstuhl zu bringen sind, posten oder schreiben. Wir haben dann relativ schnell darauf gesagt, dass wir eben den Inhalt des Buches auch für Leute zugänglich machen, die jetzt dann nicht lesen können oder sie mit dem Lesen schwer tun. Das heißt, wir haben das Ganze als Hörbuch verfasst, sind dann auch immer wieder in Schulen gegangen und haben das Thema Behinderungen, Barrieren thematisiert, Selbsterfahrung einfließen lassen. Und unser neuestes Projekt ist gerade in der Finanzierungsphase. Das wird ein Film mit dem Titel Entfesselt im Rollstuhl, rollend durchs Leben gehen, oder zumindest soll der Titel so ähnlich sein. Wir sind uns noch nicht ganz sicher, weil sich, wie gesagt, unser Projekt erst in der Finanzierungsphase befindet. Auf jeden Fall, der Film soll auch das Thema Rollstuhlfahren oder Behinderung, Rollstuhlbarrieren thematisieren. Wir sind gerade dabei zu planen, wie könnte es gehen, wo kriegen wir finanzielle Mittel dafür her, weil das ist ja nicht gerade so, dass man sich das aus dem Ärmel schüttelt. Ja, wir drehen jetzt einmal einen professionellen Film. Und ja, da stehen wir jetzt zur Zeit gerade. Es gibt den Blog, der ist www.entfesselt-im-rollstuhl.com. Da kann man Informationen über uns, über unser Tun, über das Buch finden. Würde mich freuen, wenn da der eine oder andere drauf schaut. Und noch was hat sich in letzter Zeit getan, und zwar, wir sind nominiert als Ort des Respekts 2016. Und da sind wir jetzt gerade voll in den Vorbereitungen drinnen für unsere Crowdfunding-Aktion, die jetzt dann in Kürze starten wird in den nächsten Wochen.
Abschließend gefragt, wenn Sie sagen, dieses Buch war ein Erfolg, was ist dann passiert?
Ja, ich glaube einfach, das Thematisieren alleine ist schon relativ viel wert. Mir geht es jetzt nicht wirklich darum zu sagen, okay, es muss jetzt das und das passieren, damit ich einen Erfolg in meiner Aktion sehe, sondern ich tue einfach die Sachen, weil es mir Spaß macht, weil ich Freude dran habe. Und ich glaube, alles andere kommt dann von selbst, wenn man selbst mit Freude wo dabei ist. Alle anderen springen dann irgendwie auf, glaube ich, auf den Zug und unterstützen an einem. Und ich denke, wir sind generell alle gemeinsam, die sich mit dem Thema beschäftigen, auf einem guten Weg, dass wir sagen, okay, wir wollen einfach die Leute irgendwie zum Nachdenken bringen, irgendwie sie mit dem Thema ansprechen oder mal sagen, hey, schau mal, ist da, ist kein Problem, kann man offen drüber reden.
In diesem Sinne sage ich danke für das heutige Gespräch. Nähere Informationen zu dieser und anderen Freak-Radio-Sendungen finden Sie auf www.freak-radio.at. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal, sagt Christoph Dirnbacher.